Die Vögel. Hörspiel nach dem Roman von Tarjei Vesaas. Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel.
Du bist ja ein Blitz. Mit deinen Stricknadeln, meine ich. Ich verstehe nämlich auch was davon, Hege. Ein Blitz? Das bist du bei allem, was du machst.
Das Wort in den Mund zu nehmen, war so verlockend für Mattes. Und heute war es ungefährlich. Der Himmel war klar und wolkenlos.
Ein Blitz. Auch beim Denken.
Das genügt jetzt.
Was ist denn?
Sei einfach still.
So lange nagte schon das Unglück mit ihrem einfältigen Bruder an Hege, dass sie bei dem Wort Denken einen Stich verspürte.
Morgen musst du für mich Arbeit finden. So geht das nicht weiter. Ich hab nichts mehr dazu verdient seit...
Ja, du hast lange nichts Nützliches mehr gemacht.
So darfst du nicht mit mir reden. Red ordentlich mit mir.
Ja, mach ich.
Die beiden Geschwister saßen an diesem Juliabend schon lange auf der Eingangstreppe des Häuschens, in dem sie ziemlich abgeschieden lebten. Ein großer See reichte bis an den Hügel, auf dem es stand. Unten am Steg lag ihr kleines Ruderboot. Die Landstraße und verstreute Höfe lagen hinter dem Fichtenwald, der an ihrem Zaun begann.
Mattis und Hege.
Jedes Mal musste Mattis wieder darüber nachgrübeln, warum der Besitzer die zwei vertrockneten Espen, die dort dicht nebeneinander standen, nicht fällte.
Es wäre ja irgendwie grausam. Beinahe wie Mord.
Dass die Leute die verdorrten Espen Mattis und Hege nannten, war ihm zufällig zu Ohren gekommen.
Der Hege verrate ich das nicht. Sonst wird sie wütend, dass es nur so saust. Die Hege mit einem vertrockneten Baum zu vergleichen.
Was siehst du, Mattis?
Nichts. Du bist gut. Wenn ich immer was sehen würde, wenn ich mich umschaue, dann wär's ja voll hier.
Mit ihrer Strickarbeit brachte Hege etwas zu essen auf den Tisch. Es war sein ständiges schlechtes Gewissen, dass er nicht arbeitete wie andere Leute.
Mattis, der Dussel.
Immer wenn er es versuchte, ging es schief.
Hege, na sowas.
Habe ich heute Habichtsaugen?
Was ist denn?
Du kriegst graue Haare.
Ja.
Du bist doch gerade erst 40.
Da traf ihn von irgendwoher ein rascher Blick. Nicht von Hege. Von irgendwoher. Ein stechender Blick. Aber woher?
Hege.
Was ist denn schon wieder?
Nein, nichts. Kannst weiter stricken.
Na, dann ist ja gut, Mattis.
Das war doch nicht schlimm, oder? Dass ich das mit den grauen Haaren gesagt habe?
Ivo, das wusste ich doch.
Du bist so klug, messerscharf. Trotzdem ganz schön früh für graue Haare. Nein, also wirklich. Nicht viel Fett. Auch nicht viel Fleisch. Ich bin wohl einfach so.
Es war lange her, dass er sich in Heges Kammer so vor dem Spiegel betrachtet hatte. Am liebsten hätte er den vor sich gefragt:
Wo kommst du bloß her? Und warum? Mattis Dussel. Kein einziges graues Haar, Hege. Ich habe im Spiegel nachgeschaut.
Ja.
Dabei bin ich nur 3 Jahre jünger. Schau dich selbst an. Ich bin ganz sicher, du hättest gar...
Jetzt reicht's.
Ist was?
Ich finde es nicht lustig, wie du heute Abend redest.
Haben wir es denn sonst lustig?
Viel lustiger, als du denkst.
Wann denn?
Wann? Denk mal nach, Mattis.
Ich denke ja nach. Dass es fast wehtut.
Wir haben es lustiger als andere.
Stimmt das?
Ja.
Ich habe das nicht gewusst. Ein Glück.
Was?
Dass du es gesagt hast, weil ich es nicht gewusst habe. Gehst du schon?
Sei lieb und lass es für heute gut sein.
Hege ging früher ins Bett als sonst. Mattis wollte sie nach dem Grund fragen, aber sie war schlecht gelaunt.
Sie gibt mir zu essen. Das ganze Jahr lang gibt sie mir zu essen. Morgen mache ich eine Runde über die Höfe. Das geht ja nicht so weiter. Ich muss Arbeit finden. Die Hege wird schon grau. Ich bin schuld.
Allmählich war es spät am Abend. Der See lag jetzt schwarz. Trotzdem mochte Mattes nicht ins Bett gehen, sondern tigerte draußen herum.
Vielleicht ist die Hege so früh rein, damit sie mich nicht mehr sehen braucht.
Und das ist wirklich nicht lustig. Du darfst mich nicht allein lassen, Hege. Was dir und mir auch passiert, das darfst du nicht.
Genau da passierte etwas Großes. Das Unerwartete. Genau über ihm merkwürdige Töne, Lockrufe in einer unbeholfenen Vogelsprache und ein paar kurze, rudernde Flügelschläge.
Eine Waldschnepfe, geradewegs übers Haus.
Das hatte es noch nie gegeben, dass ihr Balzflug hier entlang führte. Oder war es Einbildung? Aber nein, jetzt kam der pfeilschnelle Vogel wieder aus der entgegengesetzten Richtung.
Gleich hier überm Dach.
Mattes war spürbar verändert, innerlich. Es fühlte sich an, wie wenn nach langer, schwerer Zeit etwas überstanden war.
Hege. Hege.
Was ist denn jetzt schon wieder?
Der Schnepfenstrich ist hier.
Geh schlafen, Mattes.
Hast du nicht gehört? Da ist eine Schnepfe. Sie fliegt bei uns übers Dach, gerade jetzt.
Und? Die kann doch lang fliegen, wo sie will.
Aber das ist doch was. Hast du schon mal gehört, dass eine Schnepfe ihren Balzflug einfach so verlegt?
Das weiß ich.
Los, zieh dich an und komm raus.
Jetzt? Mitten in der Nacht?
Klar, das musst du sehen.
Wenn die heute fliegt, dann morgen sicher auch.
Und du willst klug sein.
Wie meinst du das?
Du verstehst also gar nichts.
Lass uns morgen drüber reden, Mattes.
Ich sag doch, sie fliegt jetzt. Ich verstehe dich nicht. Nichts findest du besonders.
Was weißt du schon? Lass mich endlich in Ruhe. Ich schaff das nicht mehr, wenn du nicht...
Ich? Was ich?
Kannst du nicht bitte gehen, Mattes? Es ist so spät. Wir müssen schlafen.
Aber Hege, ich hab dir nichts tun wollen.
Hörst du nicht, was ich sage?
Mit ein paar schnellen Schritten war er aus der Kammer hinaus. Vor dem Einschlafen, gekrümmt wie ein Kind in seiner Schlaftruhe, sagte er sich:
Jetzt wird alles anders. Der Schnepfenstrich ist hier.
Mach dich bereit, Mattes. Mach dich bereit.
Da kamen sie.
Jetzt wird alles anders.
Und mit einem Schlag war wirklich alles anders. Das Haus wie neu, und in den Fensterscheiben spiegelte sich ein stattlicher Kerl mit starken Muskeln.
Hey, du, Schatz!
Und kühne Worte lagen ihm auf der Zunge, die man zum Mädchen sagen konnte, nicht nur hilflos aufblitzende wie sonst.
Willst du zu mir kommen?
Ich will.
Da kam sie auch schon, dicht an ihn heran.
Ich will.
Und immer noch näher, und er hatte kein bisschen Angst.
Jetzt weiß ich, warum ich so lange und geduldig gewartet habe.
Sie war bei ihm.
Ich will.
Aus dem Schnepfenflug geboren. Sie gehörte zu ihm. Es war ein Zauber, namenlos.
Gold im Mund.
Hast du so gute Laune?
Du weißt nicht, warum.
Ich glaub schon. Weil du heute Arbeit suchen willst. Und dann kommst du mit Gold im Mund nach Hause.
Daneben.
Du wolltest.
Der Schnepfenflug ist über uns.
Ja, na und?
Komisch, was man alles träumen kann, wenn man nur will.
Ach so, du hast geträumt.
Ja.
Jetzt erzähl schon, sonst platzt du mir noch.
Kann ich nicht.
Dann wird's nichts weiter gewesen sein.
Anständige Leute reden nicht von sowas, was ich geträumt hab. Jetzt weißt du's.
Ja, ja. Träume sind verkehrt herum, merk dir das. Du träumst das Gegenteil von dem, was dann passiert.
Was?
Mattes, pass doch auf!
Und wer ist schuld? Hässlich war das von dir. Du darfst es mir nicht kaputt machen.
Schon gut.
Mir egal. Hier wird jetzt sowieso alles anders. Ab heute.
Du wolltest heute zu den Höfen gehen.
Ja. Aber die Schnepfe...
Uns helfen keine Vögel und kein Schnepfenflug. Du hast gesagt, das wirst du tun. Jetzt geh auch.
Warum habe ich nicht so starke Muskeln, dass das Hemd platzt? Kann ich bitte noch bis morgen warten? Weil heute doch heute ist, weißt du?
Na gut.
Hege wusste doch, wie demütigend die Arbeitssuche für ihn war. Alles, was er an sich anders haben wollte, war im Traum wirklich gewesen. Den ganzen Tag erklang in ihm die Erinnerung daran. Nur Hege blieb sich immer gleich.
Kau so lange, was zu beißen im Haus ist.
Und wenn man jetzt auf einmal dreifach anders wäre?
Wie dreifach?
Das ist wegen dem, was du nicht weißt. Wegen Mädchen und...
Ja, ist jetzt.
Du bist nie anders, als du bist.
Aha. Und hast du vor, morgen zu den Höfen zu gehen?
Wenn ich das gesagt habe, dann mache ich das auch. Willst du denn heute Abend den Vogel sehen, wenn er wiederkommt?
Ich möchte lieber schlafen.
Wenn du nie wieder aufwachst, wird dir das schlimm leid tun.
Mathis, sei still.
Am Abend saß er mit bangem Herzen auf der Eingangstreppe. Hege lag schon im Bett. Die Zeit kam... Die des Vogels. Da, sein Ruf. Und da seine Flügel. Der weiche, dunkle Hieb von etwas Unbegreiflichem füllte Mathis aus.
Ich und die Schnepfe. Morgen gehe ich los, wie die Hege das will.
Auf der Landstraße herrschte am frühen Morgen bereits Verkehr. Mathis trottete Richtung Dorf. Jetzt war er nicht mehr so willig wie in der Nacht. An einem Hof nach dem anderen ging er vorbei. Ihm grauste bei der Vorstellung, hilflos neben tüchtig arbeitenden Leuten zu stehen.
Ich kehre am besten um.
Genau in dem Moment bog er von der Landstraße ab und ging zu einem Hofplatz hinauf, wo der Bauer mit einem Jungen und einem Mädchen stand, jeder eine Unkrauthacke in der Hand.
Guten Tag.
Was war in ihn gefahren?
Hast du Arbeit für mich?
Ja, wenn du Rüben ausdünnen kannst.
Sag ich's doch.
Wie?
Ach, heute ist es ganz anders für mich. Hat mit einem Schnepfenstrich zu tun.
Ah, dann wollen wir dir auch mal eine Hacke holen.
Dem Mann war wohl klar geworden, wen er da vor sich hatte. Aber jetzt konnte er nicht mehr zurück. Es ging an die Arbeit. Das Stück Land war übel groß. Es erstreckte sich bis zu einer kleinen Anhöhe und verschwand dahinter.
Also, Mathis, weißt du, wie viel Abstand zwischen den Pflanzen bleiben muss, die wir stehen lassen?
Klar. Ich bin ja fast schon 40, also nur noch 3 Jahre.
Mag schon sein, aber schau, so groß muss der Abstand sein.
Los geht's.
So?
Wer als erster auf der Anhöhe ist.
Das wollen wir mal sehen.
Mathis war längst klar, die beiden waren ein Liebespaar. Das war betrüblich, aber auch schön anzusehen. Spannend. Er machte sie nach. Er wollte genauso behende sein mit seinen 2 Reihen Rüben, die er zugeteilt bekam. Aber das Unkraut saß überall. Und die Rübenpflänzchen standen wirklich zu dicht.
Die Hacke, da bin ich nicht gewöhnt. Der Griff ist zu lang.
Dann lass sie liegen. Mit den Händen geht es genauso gut.
Gut, dass du mithilfst. Auf diesem fürchterlichen Acker kann man jede Hand gebrauchen.
Das tat Mathis innerlich so gut. So ein rundes, lachendes Mädchengesicht. Er war bereit, an sich zu glauben. Aber schnell zog das Mädchen in ihren Reihen von ihm fort.
Schneller! Gar nicht!
Die 2, die sind verliebt, glaube ich.
Darum habe ich sie genommen. Die merken gar nicht, wie langweilig und mühsam das Rübenausdünnen ist.
Das war ja ein kluger Mann. Beinahe hatte Mathis Angst in seiner Nähe.
Oh ja, das ist es.
Komm einfach nach, so schnell du kannst.
Jetzt verschwanden sie alle 3 über der Anhöhe. Mathis wurde immer nervöser.
So viele Rüben, als ob es nichts anderes gibt.
Er geriet in die übliche Verwirrung von Gedanken und Arbeit. Seine Finger taten nicht, was er ihnen auftrug. Nach einer Weile bemerkte er, dass er die jungen Rüben jätete und das Unkraut stehen ließ. Da kamen der Bauer und das Paar schon wieder von der anderen Seite her über den Hügelkamm. Das Mädchen winkte ihm zu.
Ihr könnt ich meinen ganzen Traum erzählen.
Ganz egal, dass ihr ein Liebespaar seid. Ich will dir sagen...
Was?
Sag schon, Mathis.
Nichts von wegen Veränderung heute. Alles wie gehabt.
Er verlor sich wie üblich.
Ihr seht ja, ich bin hinterher.
Sollen wir deine Reihen übernehmen?
Na, schon gut. Du kannst nachher weitermachen, Mathis.
Gibt es Essen?
Ja.
Ihr könnt alles sagen, was ihr denkt.
Was denken wir denn?
Das weiß ich genau.
Jetzt gehen wir erstmal heim und ruhen uns ein bisschen aus.
Zu seiner schlechten Arbeit kein Wort. Mathis fand, der Bauer und das Paar besaßen genau das, wovon er träumte.
Klugheit, Kraft und Schönheit.
Die Bauersfrau begrüßte ihn freundlich. Das Essen war gut und machte ihn schlapp.
Ich bin wohl eingeschlafen.
Der Mann hat dich wecken wollen, aber ich hab gedacht, du schläfst so tief.
Sind die drei auf dem Feld?
Schon ein paar Stunden.
Mathis schämte sich sehr. Aber jetzt verstand er, warum er am Morgen zu diesem Hof gegangen war.
Bei uns über dem Haus ist jetzt der Schnepfenstrich.
Ja, freilich. Da kriegt man nicht viel Schlaf. Willst du jetzt rüber auf den Acker? Oder lieber bei mir eine Tasse Kaffee trinken?
Dann wird es der Kaffee, klar.
Gute Wahl, Mathis.
Den Verliebten zusehen macht aber auch Spaß.
Aber die lassen wir jetzt Rüben ausdünnen.
Die Frau erkundigte sich nach seiner Schwester.
Ach, diese ewigen Strickjacken. Ich esse immer so schlimm viel. Alles, was sie verdient, esse ich auf. Jetzt ist sie schon grau geworden. Ist kein Spaß mit mir.
Red nicht sowas, Mathis.
Dann nicht. Aber fragen kann ich dich was?
Kannst du. Dann sehen wir, ob ich antworte.
Warum ist es so, wie es ist?
Die Frau schüttelte den Kopf, mehr nicht. Er wagte nicht noch einmal nachzufragen. Geduldig wartete er, innerlich rasend ungeduldig. Aber nichts.
Bleib du ruhig sitzen.
Die Frau bereitete die nächste Mahlzeit vor. Mathis rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Er hatte Angst davor, den Arbeitern zu begegnen. Der Junge sagte draußen noch was von Dussel. Doch bei Tisch nur freundliche Augen.
Abgemacht.
Abgemacht. Dann kommen wir morgen wieder.
Wir helfen gern.
Mich willst du wohl nicht haben.
Richtig viel Nutzen hätte das nicht. Oder wie siehst du das?
Nein, ist ebenso.
Erstmal müssen wir für heute abrechnen.
Ich hab ja nicht viel gemacht.
Bisschen was sollst du trotzdem kriegen.
Für 2 Reihen ordentlich vergolten, bar auf die Hand. Und gegessen habe ich.
So klein und zusammengekrümmt hatte Hege mit ihrer Arbeit vor der Tür gesessen, als Mathis von der Landstraße zu ihnen eingebogen war. Ein Krümel.
Wenn man jetzt bloß einen ganzen Tageslohn auf das Strickzeug legen könnte.
Du hast also Rüben ausgedünnt, genau wie die anderen?
Na, 2 Reihen waren es bei mir. Dafür ist das ordentlich vergolten. Sonst wäre es das ja nicht.
Natürlich.
Dann habe ich der Frau auf dem Hof eine Frage gestellt. Da hat sie nichts antworten können.
Schon wieder? Diese Fragerei? Du musst damit wirklich mal aufhören.
Warum?
Weil es dummes Zeug ist.
Aber am Abend wollte Hege seine Schnepfe sehen. Und das begriff Mathis als Belohnung. All das Unsagbare, das mit dem Vogel kam.
Hege darf es miterleben.
Und so geht das nochmal und nochmal. Direkt über unser Haus hinweg.
Das hast aber nicht du zustande gebracht.
Was bist du für eine... Du musst immer alles kaputt machen. Ich werde dir was sagen. Die 2 verdorrten Espen, die heißen nach uns. Auch nach dir. So.
Ach, das weißt du?
Wie?
Kindisch ist das sonst nichts. Was soll uns das schon ausmachen? Von uns aus können die Bäume da stehen, solange sie wollen. Uns macht das gar nichts aus.
Uns macht das gar nichts aus.
2 Tage lang saß Mathis unten am Ufer, warf Steine in den See und dachte nach. Er fuhr ein bisschen mit dem Ruderboot raus, um zu angeln. Wie üblich, ohne etwas zu fangen. Hege war es leid.
Mathis, ich finde, morgen ist es mal wieder soweit.
Raus? Arbeiten?
Wenigstens danach fragen. Wo es zuletzt so gut geklappt hat.
Aber jetzt wird doch alles anders.
Kann ja sein. Aber bis dahin gehst du arbeiten.
Aber nicht auf den Rübenacker.
Meinetwegen. Solange du Geld ins Haus bringst.
Kommt darauf an, was die Gedanken machen. Die entscheiden das.
Für einen, der will, gibt es überall kleine Arbeiten.
Du bist aber auch streng.
Wie befohlen war Mathis wieder unterwegs. Ein blitzendes Auto, das er nicht kannte, munterte ihn auf, weil niemand darin wusste, dass er der Dussel war. An einem Hof nach dem nächsten trottete er vorbei. An jedem Abzweig spürte er seinen Füßen nach.
Wenn ihr dahin wollt, ich gehe schon mit.
Nirgends ein Zeichen. Am Ende kam er zum Kaufladen im Dorf. Insgeheim die ganze Zeit sein Ziel.
Ah, Mathis.
Bonbons. Für 50 Öre.
Kampfer.
Ja, wie zuletzt. Weißt du, wie es kommen kann, dass der Schnepfenstrich verlegt wird?
Verlegt? Wenn der woanders lang geht, ist das wohl ein junges Männchen vom Vorjahr, das sich selbstständig gemacht hat.
Glaubst du? Mach es nicht kleiner, als es ist. Es ist nicht klein.
Ja. Hoffentlich kommt kein Gewitter heute.
Wie? Ein Gewitter heute?
Du brauchst keine Angst zu haben, Mathis. Du kommst auch rechtzeitig heim.
Nichts wie heim. Heim. Jetzt befand er sich im Wettrennen mit dem Gewitter. Manche waren plötzlich da, wie aus einem Sack gesprungen. Aber noch schien wunderbar blau die Sonne. Ein wütend hupendes Auto scheuchte ihn ganz an den Straßenrand, wie ein Bündel Lumpen. Ein böser Blick von einem wildfremden Menschen. Der wusste doch nicht, dass er der Dussel war.
100 Millionen Menschen nicht.
Wer bist denn du?
Ein Vogel. Eben erst war Mathis zu ihrem Häuschen eingebogen. Da stand mitten auf dem Weg ein glänzender großer Vogel. Den Kopf hoch erhoben, ihm zugedreht. So einen gab es hier? Die Schnepfe war das nicht. Mathis stand still. Der Vogel stand still.
Was ist los?
Hege.
Ist was mit Hege?
Hege.
Was hast du?
Ich habe einen großen, schönen Vogel gesehen. Gleich hier auf dem Weg. Habe ihn gerade noch gesehen. Dann ist er weg. Ja, ich bin wieder zurück. War wohl keine Arbeit zu kriegen, habe ich ja gewusst. Und dann hat der Kaufmann gesagt, es gibt ein Gewitter.
Schon gut, Mathis.
Am nächsten Morgen dachte er aus vollem Herzen,
heute wieder die Schnepfe und ich.
Mathis war von ihr ganz erfüllt. Hege war es schon leid, dass er sie ständig erwähnen musste.
Du bist du.
In dem Wäldchen, dicht unter der Stelle, wo die Striche sich unsichtbar am Himmel entlang zogen, fand er eine an ihn gerichtete Botschaft.
Du bist du.
In Vogelsprache. Auf den glatten, moorigen Boden geschrieben, in tupfender Vogelschrift. Daneben leichte Tritte von Vogelfüßen.
So leicht geht mein Vogel, wenn er des Himmels müde ist.
Der Sonnenschein fiel auf eine Lichtung, damit dort tanzen konnte, wer leicht und scheu war. Einen besseren Begegnungsort konnte es nicht geben. Doch Mathis untersagte es sich streng, auf seine Schnepfe zu warten. Nur einen Gruß mit einem kleinen Ast auf einen freien Fleck getupft. Gespannt ging er am nächsten Tag wieder hin und wurde nicht enttäuscht.
Pick, pick, pick.
Kein Zweifel. Da stand eine neue Botschaft für ihn.
Unendliche Freundschaft.
Jeden Tag würde die Schnepfe nun hier einschweben,
leicht wie Tanz, und hinpicken, was ihr Herz zu sagen hatte.
Mathis, du stöhnst so. Was hast du?
Bauchweh irgendwie.
Hast du was Falsches gegessen? Oder ist es das Wetter?
Die Schnepfe war jetzt in größter Gefahr. Daran lag es. Aber das konnte er Hege nicht sagen, denn sonst kam heraus, dass er selbst schuld daran war. An diesem Morgen hatte ein junger Mann wissen wollen, ob bei ihnen tatsächlich der Schnepfenstrich direkt über das Haus ging. Jetzt bereute Mattes seine freudige Antwort wie ein Hund. Ein Jäger war das gewesen. An den aufblitzenden Augen hatte er es zu spät erkannt.
Hey! Hey! Hier darf niemand was Böses tun!
Am Abend drehte er rastlos mehrere Runden um das Haus.
Niemand darf das!
Vielleicht hatte er sich getäuscht. Und da lag gar keiner im Gebüsch auf der Lauer. Mattes stand wie festgenagelt. Der Vogel war herabgestürzt und direkt vor ihn hingeklatscht.
Das war ein verdammt guter Schuss. Ein Meisterschuss. Ich habe die Schnepfe kaum gesehen. Pfeilschnell war sie. Und peng! Was ist, Mattes? Was willst du mit dem Vogel?
Hat mich angeschaut.
Gib her! Ich will heim und denen zeigen, wie ich schießen kann. Meinst du, der gehört dir? Warum sagst du nichts? Bist du mir böse darum?
Mattes blieb stumm und gab den Vogel nicht her. Da rückte der junge Mann die Flinte zurecht und ging. Er hatte etwas erlebt, was er nicht verstand.
Hege!
Was ist denn? Ich komm ja. Igitt! Was soll das? Das verdreckt den Tisch! Ist das deine Schnepfe? Ich habe vorhin einen Schuss gehört.
Er hat mich angeschaut.
Wer?
Der Vogel. Als ich ihn aufgehoben habe. Und danach hatte er die Augen zu und Blut tropfte aus seinem Schnabel.
Denk nicht mehr dran. Bei sowas kann man nichts machen, weißt du? Das muss man nehmen, wie es ist.
Ja, aber...
Nein, Mattes. Es ist einfach so. Bring ihn raus und tu ihn unter einen großen Stein.
Unter einen Stein? Warum?
Dass er nicht gefressen wird.
Zur Ehre und Sicherheit des Vogels hatte Mattes einen enormen Steinblock über den kleinen Leichnam gewälzt. Darüber war es Mitternacht geworden. Hernach saß er eben auf dem Stein und ruhte sich aus. Auf einmal dachte er,
und wenn das jetzt Hege wäre? Und die Augen sind zu?
Hege, ich muss bei dir sein.
Darum braucht man doch keine Angst zu haben.
Warum Angst?
Ich weiß ja nicht. Ich habe dir nur angehört, dass du Angst hast. Vergiss den Vogel.
Aber ich meine jetzt ganz was anderes. Deswegen muss ich heute Nacht bei dir sein.
Dann leg dich her. Du brauchst deinen Schlaf.
Das mit dem Vogel ist so furchtbar schlimm.
Jetzt liegt er unter dem Stein.
Warum sagst du das?
Statt einer Antwort strich sie ihm mit der Hand ein paar Mal über die Wange.
Das war jetzt fast wie ein Vogelflügel.
Ja, hier sind wir. Genau wie vorher. Keine Angst. Was wolltest du mir denn sagen?
Nichts.
Dann erzähl's mir irgendwann mal.
Hege?
Der Sommer hatte seinen Höhepunkt erreicht. Mattes saß in dem kleinen Ruderboot, die Angelrute unter die hinterste Bank geklemmt. Gleich am Morgen hatte ihn Hege aufs Wasser geschickt.
Sie hat es schwer mit mir. Was soll man tun, wenn alle ringsum stark und klug sind? Man muss ja auch irgendetwas tun. Die ganze Zeit.
Die letzten Wochen waren nicht angenehm gewesen. Nicht einmal zur Ernte hatte ihn ein Bauer geholt. Nur einen einzigen Tag hatte er helfen dürfen, beim Abbauen der Heuhaufen. Allen war klar, was der Dussel taugte.
Die Schnepfe liegt unter dem Stein. Egal, was ich tue. Ich denke besser nicht mehr nach. Wenn ich nur immer nachdenke, läuft das Boot voll und ich ertrinke.
Das morsche Boot zog Wasser. Es lief ihm schon in die Schuhe. Aber bald dachte er weiter. Es kam ganz von selbst. Der Vater, der war wie Hege gewesen. Klein und unermüdlich und klug.
Nur ich nicht.
Der Vater hatte es irgendwann aufgegeben mit ihm. Die Mutter starb, bevor er erwachsen war. Ein paar Jahre später verlor auch der Vater sein Leben bei einem grausigen Arbeitsunfall.
Nur Hege und ich.
Hege? Ist wieder was mit mir?
Nicht mit dir.
Heute war es eine schwierige Nacht gewesen mit Hege. Er war aufgewacht und hatte etwas gehört, das ihm nicht gefiel. Das Gesicht zur Wand hatte sie in ihrem Bett gelegen.
Ich weiß nicht, wozu mein Leben überhaupt gut sein soll. Ich habe nichts davon. Geh wieder ins Bett, Mathis.
Du hast doch deine Stricksachen.
Die Stricksachen? Du weißt ja nicht, wovon du sprichst.
Ich bekomme von dir zu essen, Hege. Die ganze Zeit. Du hältst mich am Leben. Ist das denn nichts? Ich finde das wichtig. Also, für mich.
Ja, natürlich. Für mich auch. Misch dich da nicht ein, Mathis. Das geht nur mich was an. Wird schon vorübergehen.
Nein!
Mathis schrak aus seiner Grübelei auf. Das Wasser reichte ihm bis an die Wade. Irgendwie musste er das morsche Boot weiter beschädigt haben. Jetzt drang das Wasser viel schneller ein als zuvor. Er konnte doch nicht schwimmen.
Hilfe! Ich gehe unter!
Das nutzte nichts.
Zu Hilfe!
So weit draußen auf dem leeren See.
Hege!
Immer war sie seine Zuflucht gewesen. Da fiel sein Blick auf das Felseninselchen. Wenn er es bis dahin schaffte, war er gerettet. Mathis zerrte an den Rudern. Er kam voran, obwohl das Boot schon tief im Wasser hing.
Wenn ich das nicht geschafft hätte.
Das Inselchen war nicht mehr als eine Felsenkuppe mit Grasbüscheln. Aber Mathis war von großer Dankbarkeit erfüllt. Um die Heimfahrt machte er sich noch keine Gedanken. Schlapp und schläfrig saß er in der Sonne. Das Boot lag im flachen Wasser auf Grund. Als er mit Macht den Schlaf kommen spürte, wickelte er sich die Leine um den Knöchel.
Ich passe auf dich auf und du auf mich.
Hauruck, hauruck und nochmal. Hauruck, hauruck.
Was muss das sein?
Das war kein Traum. Da standen tatsächlich zwei junge Mädchen in Badekleidung, die Körper ferienbraun. Das Boot, mit dem sie gekommen waren, lag glänzend neben seinem gesunkenen.
Das ist ja fast, wie ich geträumt habe.
Sollen wir das Boot von dir losbinden? Das sieht so dusselig aus.
Das ist nicht neu und auch nicht besonders lustig.
Sie verstanden nicht, was er meinte. Jetzt nur nichts verkehrt machen.
Wo kommt ihr denn her?
Von weit da drüben. Seit 14 Tagen sind wir da.
Bei dem schönen Wetter wollten wir zum Baden hierher. Anscheinend hast du dich gerade noch auf das Inselchen retten können.
Hat nichts zu bedeuten. Jetzt seid ihr ja da.
Das hast du schön gesagt.
Habt ihr schon mal etwas über mich gehört?
Wie sollen wir das wissen, wo wir nicht wissen, wer du bist?
Das höre ich gern.
Hast du einen so schlechten Ruf?
Was schaust du denn die ganze Zeit so über den See?
Nur so.
Du schaust uns gar nicht richtig an?
Traust du dich nicht?
Ich würde schon gern. Ich bin in großer Versuchung.
Wir können wieder fahren und Leute holen, dass die dir mit dem Boot helfen.
Nein, nein.
Hm?
Komm, Anna. Wir gehen baden. Jetzt ist es am schönsten.
Oh ja. Bis gleich.
Sie sprangen ins Wasser, gewandt wie Fische, planschten und tauchten und tummelten sich.
Uhu. Jetzt müssen wir dir aber das Leben retten und dich zurück ans Land bringen.
Wenn du uns deinen Namen sagst, setzen wir dich so sanft ab, wie wenn du aus Glas wärst. Ich bin Anna und das ist Inga.
So, jetzt bist du an der Reihe.
Nein.
Gut, dann bleibst du da sitzen, bis du verfaulst, du Dickkopf.
Jetzt musst du uns ertragen.
Entschuldigung. Hier ist so wenig Platz.
In Mattes tobten Stürme. Die Mädchen legten sich rechts und links von ihm in die Sonne und schlummerten ein. Mitten in seiner Verstörtheit wusste er, das hier wollte er um nichts in der Welt verpassen. Ihnen war nicht klar, wer er war. Er konnte einfach ein ganz anderer Mensch sein.
Peer.
Was hast du gesagt?
Aha. Er heißt Peer. Haben wir ihn endlich dazu gekriegt?
Also, guten Tag, Peer.
Ich weiß, ich darf das nicht den Leuten Geschichten erzählen. Aber so etwas wie das kommt nie wieder. Nur dies eine Mal.
Passiert ist passiert.
Ja. Das ist ein kluges Wort.
Wenn Hege das jetzt... Nein, nichts.
Wer ist Hege? Deine Freundin?
Wie wo Freundin? Meine Schwester. Und blitzeklug, das ist sie.
Ja, wenn man nur immer blitzeklug wäre.
So scharf wie ein frisch geschliffenes Messer.
Oh ja.
Jetzt konnte er sogar klug reden. Das Glück war auf einer nackten Felseninsel zu ihm gekommen.
Anna und Inga.
Ja. Ja? Wir hören.
Nur das.
Pia. Wenn das hier kein Paradies ist, wo du wohnst.
Gar nicht immer so leicht hier.
Wie meinst du das?
Könnt ihr mir irgendwas ansehen?
Wir wollen gar nicht mehr über dich wissen. Du kannst still sein.
Ja, sei einfach still.
Guter Handel. Wenn man still ist, wird nichts gesagt.
Wir freuen uns richtig, dass wir dich getroffen haben.
Seht ihr? Ich kenne mich mit Rudern aus. Und ich weiß, wie man abdichtet.
Fast war Mattes schwindlig, wie er alles vor ihren Augen meisterte. Er hatte sogar gewusst, wie sein Boot zu retten war, und hatte den beiden die Kommandos gegeben. Erst schaukeln, sodass möglichst viel Wasser herausschwappt. Dann an Land ziehen und ausschöpfen. Die undichte Stelle mit einem Socken abdichten. So hatten sie sein Boot problemlos in Schlepptau nehmen können. In Mattes sprudelte die Sicherheit. Der Tag war groß und hoch.
Du kannst fahren, wohin du willst. Wir müssen erst abends zurück sein.
Erst rudern wir zum Anleger von meinem Kaufmann. Da sind immer Leute, die uns sehen wollen.
Die uns sehen wollen? Warum das denn? Willst du vielleicht ein bisschen protzen?
Protzen?
Klar, legen wir an, wo es dir am besten passt.
Wie ein Königssohn.
Inzwischen standen tatsächlich mehrere Leute auf dem Anleger. Sie hatten entdeckt, das war der Dussel. Ausgerechnet mit zwei braun-goldenen Mädchen, und er ruderte wie ein junger Gott. Alles gelang perfekt.
Also Mädchen, ab hier könnt ihr selbst wieder übernehmen. Jetzt sind wir wieder an Land.
Das sehen die wahrscheinlich selbst.
Sei doch still.
Anna und Inga.
Ja?
Danke für die Fahrt.
Danke gleichfalls, Peer.
Der heißt doch nicht Peer.
Junge.
Vielleicht sehen wir uns mal wieder.
Lass ihn doch in Ruhe.
Das ist Mattes.
Mattes oder Peer, das ist uns gleich.
Wir werden das nie vergessen.
Wir werden das nie vergessen, das haben sie gesagt. Jetzt leg doch mal die Jacke weg.
Warum denn das?
Sonntag strickst du nie.
Stimmt.
Hörst du mir überhaupt zu? So etwas gibt es nicht nochmal.
Natürlich, jedes Wort könnte ich wiederholen.
Für mich ist heute irgendwie Sonntag.
Mattes lebte die nächsten Wochen wie in einer anderen Luft.
Anna und Inga kamen nicht wieder über den See. Ihre Ferien waren vorüber. Aber sie waren unsichtbar gegenwärtig, wenn Mattes ruderte. Er hatte sein Boot wieder flott gemacht. Und im Kaufladen trat er mit Kaffee und Zucker aus der Tür. Was sollte er noch mit Bonbons? Er fand, er dürfe jetzt als respektabler Mann gelten, nach seinem Heldenstück mit den Mädchen.
Hast du das gehört?
Abwarten, das muss nicht schlimmer werden. Das kann sich wieder verziehen.
Das Gewitter kommt so sicher, wie du diese Tasse spülst.
Warte trotzdem noch ein bisschen.
Ivo, du solltest besser mitkommen.
Aber Hege war noch nie vor dem Donner geflohen. Den halben Sommer über hatte sich das Gewitter freundlich zurückgehalten. Aber an diesem Tag kam es umso schlimmer. Das Klohäuschen war sein Gewitterunterschlupf. Ein Klo hatte noch nie einen Blitz abgekriegt. Aber irgendwann kommt immer das erste Mal. Mattes zählte die Sekündchen, die er noch lebte.
Gut, dann soll es sein.
Hast du die ganze Zeit hier gesessen und gestrickt?
Ja, und?
Auf der anderen Seite vom Zaun hat der Blitz eingeschlagen. Hat einen Baumwipfel weggerissen. Eine von den vertrockneten Espen.
Aha.
Also wenn das auch nichts ist, dann ist wirklich alles egal.
Von den beiden Espen Mattes und Hege stand nur noch eine. Das war ganz sicher ein Vorzeichen. Doch wen trifft es?
Soll ich morgen was kaufen gehen?
Gar nicht wiederzuerkennen. Ständig willst du in den Laden.
Ich will keine Bonbons, wenn du das denkst.
Wir sind nicht knapper als sonst.
Man denkt ja wohl nicht an Bonbons, wenn der Blitz Baumwipfel abschlägt.
Er brauchte nur einen guten Grund, um über die Landstraße zu gehen und vielleicht einen von den nächsten Nachbarn zu treffen. Die kannten die beiden Wipfel ja am besten.
Welcher ist Hege, welcher Mattes?
Er musste herausfinden, wem das Vorzeichen galt.
Sag schnell, was du willst, Mattes. Ich bin müde und hungrig.
Ich weiß nicht. Schnell geht nicht.
Dann lassen wir es vielleicht für heute, wenn du es nicht mal sagen kannst.
Ich nicke.
Du nickst.
Siehst du, wohin ich nicke?
Zum Wald?
Nicht zum ganzen Wald.
Dann glaube ich, weiß ich, was du meinst.
Siehst du, was der Blitz mit der einen Espe gemacht hat?
Ja, schlimm.
Aber wer ist das?
Verstehe ich nicht. Wie, wer?
Wahrscheinlich die, die zu Hause sitzt?
Nein, das darfst du nicht denken.
Weiß ich nicht, ich muss jetzt weiter.
Da stand Mattes so klug wie zuvor, dafür aber voller Unbehagen über seine eigenen Worte. Er wagte es nicht, noch jemanden zu fragen.
Jetzt leben wir beide im Ungewissen, du und ich.
Wie?
Ich kann es nicht sagen, aber mit Ungewissen meine ich was Schlimmes.
Ach, ich habe mehr Bestellungen, als ich abarbeiten kann. Wir kommen sicher genauso gut klar wie bisher.
Du redest vom Essen?
Muss ich ja.
Erinnerst du dich an den toten Vogel?
Natürlich.
Aber bei dem, was ich jetzt meine, geht es um einen von uns beiden.
Du denkst dir so viele Dinge zurzeit, Mattes. Ich erkenne dich kaum wieder.
Ja? Hege, du darfst mich nicht allein lassen.
Alle möglichen unbehaglichen Gedanken durchfuhren ihn. Dass der Blitz den Hegebaum getroffen hatte, dass er selbst das so entschieden hatte, um sich zu schützen, dass Hege darum in Lebensgefahr war.
Dich allein lassen? Wenn, dann hätte ich das schon längst getan.
Hege, leg das mal weg.
Was hast du denn?
Wir können nicht mehr hierbleiben, wir müssen weg, ganz weit weg.
Er packte sie, zog sie zur Tür und sie leistete keinen Widerstand.
Jetzt bleib mal stehen. Wenn wir weit weg wollen, dann können wir aber nicht sofort gehen.
Wie?
Wir müssen was zu essen und andere Sachen mitnehmen.
Du weißt nicht, was ich dir getan habe. Wirklich was Schlimmes. Du musst aufpassen, damit du weiterlebst.
Was du heute alles erzählst, wir leben sicher noch lange, wir beide.
Es ist aber was passiert. Und ich habe es gemacht.
Hege hatte ihn noch nie so gesehen, so elend. Jetzt nahm sie seine Hand.
Ich will nichts davon hören. Es ist in Ordnung, verstehst du?
Dann lass uns wenigstens zusammen spazieren gehen, ein bisschen durch den Wald.
Gut, komm.
Sie gingen drauf los, als müssten sie schnell zu jemandem gelangen. Die Reue trieb Mattes an und Hege musste mithalten.
Mir geht es nicht gut. Mir tut was ganz schrecklich leid.
Hast du nicht gehört? Alles ist in Ordnung.
Fühlt sich aber nicht so an.
Mattes, Schluss damit. Setz dich mal da auf den kleinen Buckel. Du hast mich so gehetzt.
Wo sind wir?
Jetzt sitzen wir noch ein bisschen hier und Schluss mit den Sorgen.
Schön hier auf dem Buckel. Das tut wirklich gut. Wenn du jetzt ein Mädchen wärst. Unsinn bist du ja. Ich meine ein anderes.
Was ist heute mit dir los? Das muss jetzt mal vorbei sein.
Sollen wir noch ein bisschen gehen?
Ja. Wir nehmen uns noch ein bisschen frei. Das war jetzt heftig für uns beide.
Aber du hast es wieder gut gemacht.
Mattes leuchtete vor Freude. Still und schweigend wanderten sie durch den Wald. Plötzlich standen sie am Ufer des Sees.
Da draußen sind wir einen ganzen Tag lang gerudert.
Das kannst du ja vielleicht öfter machen, Leute über den See rudern. Das passt zu dir. Mädchen über den See rudern.
Glaubst du?
Wenn da drüben wer wohnen würde, könntest du Fährmann sein.
Ja, natürlich, denn das kann ich.
Aber da gibt's nur unbestelltes Land, keine Straßen und Häuser.
Dass du das nicht früher gesagt hast. Fährmann. Ja, natürlich.
Den Rest des Tages arbeitete Mattes an seinem Boot, bis er sich den Daumen blau geschlagen hatte in der Dunkelheit.
Jetzt denken wir nicht mehr an Donner und Blitz. Keiner von uns beiden war gemeint. Morgen finde ich vielleicht schon wen zum Rudern.
Was hast du denn so lange gemacht?
Na, ich will gleich morgen früh anfangen.
Womit denn?
Mit dem, was du gesagt hast. Leute über den See rudern.
Mattes, niemand will über den See. Da drüben wohnt niemand.
Fang jetzt nicht so an. Willst du mich ärgern?
Stimmt schon. Du kannst es ja versuchen. Dann hast du den Tag über was zu tun.
Mattes hörte schon gar nicht mehr hin. Er fühlte sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Etwas hatte sich vor ihm aufgetan.
Auch wenn die Schnepfe unter dem Stein liegt, ist es doch ein guter Sommer geworden.
Fährmann, ab heute.
Was habe ich nur so viel Zeit vergeudet?
Endlich eine feste Arbeit zu haben, das war mehr als schön. Nicht mehr darauf warten zu müssen, dass sich einer seiner erbarmte. Keine quälenden Arbeitstage zusammen mit den Klugen und Starken mehr durchstehen zu müssen.
Fährmann. Fährmann.
Doch auf der anderen Seite wartete niemand.
Klar, die Leute müssen erst erfahren, dass es jetzt einen Fährmann gibt.
Ich muss wohl da fahren, wo der See am schmalsten ist.
Ja, ich glaube, so wird das gemacht.
Und wenn es nirgends schmal ist?
Ach, dann wartest du halt mal hier und da. Ein Fährmann muss immer warten, wenn nicht gleich wer kommt und hohl überruft. Du hast Proviant für den ganzen Tag.
Als Fährmann muss man überall zugleich sein. Aber wie soll man das schaffen?
Diesmal sollte Hege keinen Grund zur Klage haben. Er ruderte wie auf einem mit dem Lineal gezogenen Strich. Wieder am heimischen Ufer angekommen, aß er die Brote, die sie ihm mitgegeben hatte.
Hä?
Kam da jetzt nicht von drüben ein Ruf? Aber niemand konnte doch über einen so breiten See rufen. Trotzdem, da rief wer.
An meinem ersten Tag.
Sofort schob er das Boot ins Wasser, aber...
Das ist Hege, die ruft.
Unsinn. Das kam klar von der anderen Seite. Jetzt mühte er sich, noch schneller zu rudern. Aber drüben war niemand. Da gab es nur Wald. Kein einziges Haus.
Hey! Hey! Ich bin hier!
Du bist schon wieder da?
Heute ist etwas verkehrt auf dem See.
Verkehrt?
Du rufst da immer.
Red kein Unsinn, Mattes.
Wenn ich dann drüben bin, ruft mich jemand hierher.
mit deiner Stimme, quer über den See. Das soll nicht verkehrt sein?
Es ist nichts. Du bist nur aufgeregt. Da bildest du dir alles Mögliche ein. Geh wieder runter.
Ich habe auch nicht aufhören wollen.
Ich weiß. Geh jetzt.
Jetzt kommt schon, wenn ihr hier seid.
Die wollen mich prüfen. Wollen am ersten Tag sehen, was ich tauge.
Nach einer neuen mühsamen Fahrt war Mattes wieder auf der anderen Seite angekommen. Erschöpft und ganz lahm vor Anspannung.
Ich bin hier. Hier bin ich.
Ja.
Oh weh.
Ich bin bei dem schönen Wetter direkt über die Berge gekommen. Dass es hier so öde ist, habe ich nicht gewusst.
Es ist mein erster Tag. Und du bist der Erste, der mit mir fährt.
Ja, Glück gehabt.
Willst du direkt hier rüber? Da drüben wohne ich. Und Hege natürlich.
Ist mir gleich. Fahr da lang, wo ich am schnellsten rüberkomme. Falls dieses Boot überhaupt zwei Leute trägt. Sieht gar nicht aus wie das Boot von einem Fährmann.
Ich hab noch nicht genug für ein neues verdient.
Und wovon lebst du dann?
Man merkte gleich, der Mann, der zu ihm ins Boot gestiegen war, gehörte zu den Starken und Klugen. Er hatte einen Rucksack bei sich, aus dem der Stiel einer Axt herausragte. Wahrscheinlich ein Holzfäller.
Verdammt, das hätte ich mir denken können.
Ärgerlich hob der Fremde seinen Rucksack hoch, der in schwappendem Wasser stand. Bei zwei Leuten gerieten Meerritzen unter Wasser.
Hast du einen Lenz was oder so? Du willst ja sicher nicht, dass wir schwimmen müssen.
Den hier habe ich rübergebracht. Am ersten Tag, aber jetzt bin ich müde.
Ah ja.
Guten Tag. Kann ich hier wirklich übernachten?
Das habe ich ihm versprochen. Weil das Boot leck war. Er kann doch in der Dachkammer schlafen.
Kennt ihr euch vielleicht?
Nein.
Er hat unterwegs nichts gesagt, nicht mal seinen Namen. Er hat schöpfen müssen.
Ich heiße Jürgen.
Was zu essen habe ich ihm auch versprochen.
Essen habe ich im Rucksack. Da braucht ihr nicht für zu sorgen.
Ich habe ihm was zu essen versprochen.
Unterkunft? Essen? Hege war ratlos und gespannt zugleich. Getroffen von irgendwas.
Du bist mir doch darum nicht böse, Hege.
Nein, Mattes.
Klug ist er auch noch. Wenn ich dir nur jeden Tag einen mit nach Hause bringen könnte. Aber leicht war das nicht, das kann ich dir sagen.
Jürgen zog dann gar nicht so bald wieder aus. Er fand Arbeit in der Nähe und wollte in der Dachkammer wohnen bleiben. Mattes und Hege sagten froh und verwundert zu. Vor allem Hege.
Schleich mir nicht ständig nach, Mattes.
Willst du wohin?
Nein.
Wofür putzt du dich dann heraus?
Für nichts.
Das habe ich mir anders vorgestellt.
Hege veränderte sich ganz. Fast alles, was Mattes tat oder sagte, war verkehrt. Für den klugen und starken Holzfäller machte sie sich hübsch.
Kann ich dir was helfen?
Ich mache mein Essen immer selbst.
Auf ihn schien das keine Wirkung zu haben. Er roch nach Wald, wenn er abends zurückkam, hantierte ein wenig in der Küche und ging hinauf in die Dachkammer.
Da ist keine Gefahr. Will nicht dran denken.
Mattes fuhr Tag für Tag mit seinem Ruderboot los. Es war ganz wundervoll, eine Arbeit zu haben, für die er taugte. Und jeder neue Tag konnte einen neuen Fährdienst mit sich bringen. Eines Samstagabends kam Jürgen die Treppe heruntergesaust.
Mattes?
Ja?
Ich glaube, du musst raus.
Hat wer gerufen?
Ja. Ich glaube, jemand hat hohl übergerufen.
Irgendwann muss ich nachts los. Ich hab's gewusst. Hege?
Ja?
Ich muss los. Kann ich sagen, wann ich wieder da bin? Schnell geht das sicher nicht.
Nein. Du musst wahrscheinlich rüber, wenn niemand hier unten steht.
Die Nacht war namenlos schön. Ein glutroter Herbstmond stand über dem Wasser. Mattes war quer über den See gerudert, ohne einen Laut zu hören.
Jetzt muss ich rufen, dass ich da bin.
Und dann hatte ihn diese Schwere befallen. Beinahe wie vor einem Gewitter.
Hey!
Ruf nochmal, Mattes.
Hey!
Ein Nachtvogel schrie zwischen den Bäumen. Mehr brauchte es nicht. Wilde Angst peitschte Mattes.
Ist was passiert? Warum bist du noch auf?
Gut, dass du endlich zurück bist.
Wir sind beide zum Narren gehalten worden.
Wie?
Jürgen und ich. Aber von wem? Da war niemand, der gerufen hat.
Na ja, Mattes.
Was ist?
Ich weiß nicht.
Du hättest schon schlafen gehen können. Das war gar nicht so gefährlich, wie es aussah.
Gut.
Du darfst mich nie allein lassen, Hege.
Sie war auf einmal so seltsam glücklich. Und am Morgen hingen ihre Blicke noch mehr an Jürgen als bisher.
Das ist wirklich schlimm, wie du ihm nachschaust. Mir gefällt das nicht.
Mathis.
Du sollst das nicht. Du bist ganz vernarrt.
Denn wen bist du vernarrt? In Anna und Inga?
Ja. Dann kannst du Jürgen lange nachschauen.
Wie klug und lieb. Das hatte sie also bemerkt. Mattes ging zu seinem Boot. Die Fläche des Sees war weit. Er blickte darüber hinweg, dachte undeutlich:
Helft Mattes, Blei im Flügel. Und da ist Stein auf Stein über den Augen.
Ich hab's satt. Keinen Schritt kann ich tun, ohne dass du mir hinterher starrst.
Satt?
Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich hab dich nicht satt.
Aber du hast es gesagt.
Manchmal muss man darum bitten, dass man etwas zurücknehmen darf.
Ich weiß schon, warum.
Was weißt du?
Jürgen, komm runter.
Mattes, was tust du?
Komm runter.
Bist du verrückt geworden? Was soll er von dir denken? Es ist nichts.
Jürgen!
Das will ich mir nicht anhören.
Was ist denn, Mattes? Was für ein Unsinn wird das jetzt?
Du kannst hier nicht mehr wohnen.
Aha. Was habe ich denn getan?
Du darfst nicht mit meiner Schwester weggehen.
Mit deiner Schwester? Will ich nirgendwo hin. Und ausziehen will ich auch nicht.
Hege ist nicht mehr wie früher und das ist deine Schuld.
Was hat sie denn gesagt?
Du brauchst nicht zu lachen. Was weißt du schon? Was weißt du von dem Vogel im Wald? Das war so schön. Du hast keine Ahnung. Ich weiß so viel über Hege, nur ich. Und dann bist du gekommen.
Ja, dann bin ich gekommen. Wo steckt Hege eigentlich?
Damit ging Jürgen zu ihr in die Kammer. Ein paar hastige Worte, dann kamen sie zusammen zurück. Jürgen legte seinen Arm um Hege, führte sie zu Mattes.
Wir verstehen uns sehr gut, Hege und ich. Das solltest du wissen.
Seid ihr ein Liebespaar?
Ja, sind wir. Du hast ihn mir mit deiner Fähre gebracht. Vergiss das nicht.
Seit wann?
Als du nachts mit dem Boot auf dem See warst.
Warum hast du das nicht vorher gesagt?
Ich wollte erst sicher sein. Und jetzt hast du es selbst herausgefunden. Du bist klug.
Willst du hier weggehen?
Warum denn?
Weil du dich nicht getraut hast, es zu erzählen?
Aber nein, wir haben genug Platz für Jürgen. Alles bleibt wie immer.
Wenn ich bloß nicht als Fährmann angefangen hätte, wenn ich bloß nie...
Weiter kam er nicht. Sie tat etwas, das sie noch nie getan hatte, soweit er zurückdenken konnte. Sie umarmte ihn. Ihr Gesicht war dabei ganz fremd.
Gott segne dich, dass du Fährmann geworden bist.
Und warum bist du dann so sauer gewesen?
Sauer? Ich war doch nicht sauer.
Ich gehe dann mal zu meinem Boot. Denn da muss ich noch lange darüber nachdenken.
Die erste Veränderung nach der großen Mitteilung bestand darin, dass Hege abends ganz offen zu Jürgen in die Dachkammer ging. Mattes hatte einen Blick dafür, dass sie froh und glücklich war. Aber ihm selbst gelang das nicht.
Wo wollt ihr wohnen? Wisst ihr jetzt mehr?
Alles bleibt erstmal, wie es ist. Mach dir keine Sorgen.
Aber dieser Vogel da auf dem Weg...
Den sie abgeschossen haben? Was ist mit dem?
Nein, der ist ja voll Blei.
Hör mal, Mattes. Denk nicht zu viel an diese Vögel. Lass die Vögel einfach sein.
Dich verstehe ich nicht.
Benimm dich wie ein Erwachsener.
Das heißt?
Denk auch ein bisschen an andere. Das muss man als Erwachsener.
Was für andere?
Wie ein Erwachsener.
Mathis, raus mit dir.
Ist er verrückt geworden?
Mathis, muss man dich da rausholen?
Mathis löste den Haken, blickte in einen Blitz, wagte sich trotzdem hinaus.
Was willst du von mir?
Er fiel nicht wie ein Sack zu Boden. Er ging durch Blitz und Donner auf Jürgen zu, als wollte er ihm was tun. Hege stand in der Haustür. Man sah ihr die Sorge um ihren Bruder an.
Und jetzt?
Gut so.
Du musst mir sagen, was du willst.
Komm rein zu uns. Mehr will ich gar nicht. Das ist doch kein Ort für dich.
Was soll ich hier?
Schadet nicht, wenn man Bäume fällen kann.
Du hast mich auch ins Gewitter rausgeholt.
Ja, und das hast du gut gemacht.
Insgeheim war Mathis ihm dankbar dafür. Aber er hatte sich gleich gedacht, dass man nicht wissen konnte, worauf so einer wie Jürgen noch verfiel. Und recht gehabt. Eines Morgens musste er mit in den Wald.
Das hat was zu bedeuten, dass du mich mitgenommen hast.
Da ist nichts Böses dran, glaub mir, Mathis. Wir wissen nicht, was wir tun sollen.
Mit mir?
Natürlich. Jetzt lernst du erst mal Bäume fällen. Damit kann man Geld verdienen und kommt gut klar.
Ich komm gut klar.
Ja, aber am besten, man kommt allein klar.
Das war deutlich genug. Sie wollten ihn verlassen.
Kann ich heimgehen?
Jetzt schon?
Jetzt warst du aber dumm.
Mathis, hat er sich verletzt?
Wer?
Jürgen natürlich, sag schon.
Nein, der fällt Bäume, dass es nur so spritzt.
Oh mein Gott, so ein Glück. Warum kommst du denn so angerannt? Du darfst nicht so von der Waldarbeit kommen.
Daran habe ich nicht gedacht. Ich bin heimgelaufen, weil ich mit dir reden und dich sehen will.
Mich sehen? Was dir wieder einfällt, Mathis. Jetzt setz dich und verschnauf erstmal. Himmel, was hast du mich erschreckt.
Wir haben schon mal auf so einem Grasbuckel gesessen, wir zwei beide.
Stimmt.
Gibt nichts Schöneres, als mit dir auf so Buckeln zu sitzen.
Aha.
Könnte man viel öfter tun, finde ich. Und was findest du?
Kannst ja machen.
Aber du nicht?
Du weißt, neben wem ich sitzen will.
Ja, dann habe ich nichts mehr zum Reden. Ich habe gedacht, ich kann dich zurückholen, bevor Jürgen heimkommt.
Ja, ich weiß auch nicht.
Was denn?
Denkst du, wir reden nicht über dich? Wir wollen alles tun, was wir können.
Mathis begriff kaum, was Hege da sagte. Nur, dass sein Plan in Fetzen hing.
Blitzartige Einfälle fallen zu Boden, sobald die Klugen den Mund aufmachen.
Du siehst doch, ich mache keine Fortschritte.
Lass uns noch ein bisschen ausruhen, Mathis.
Nein, ich will mit dir reden.
Ich weiß auch nicht, was ich mit dir machen soll.
Jürgen nahm Mathis jeden Tag mit in den Wald. Er suchte für ihn dünne, leicht zu fällende Bäume aus und fällte sie dann meist doch selbst.
Und mit dir, was soll man da machen? Du hast mir Hege weggenommen.
Es kam ebenso. Kannst du nicht auch ein bisschen an sie denken? Dich ein bisschen für sie freuen? Was glaubst du, wie es ihr gegangen ist? Schau, ein Fliegenpilz. Früher haben sie vor der Schlacht Suppe aus dem gekocht, wenn sie verrückt werden wollten.
Ist das wahr?
Lass das. Der ist wirklich gefährlich.
Zu spät. Mathis steckte sich davon ein kleines weißes Stück in den Mund.
Was soll das, du Spinner? Spuck das aus.
Ich behalte, was ich hab.
Mathis wollte es Jürgen zeigen. Er rollte mit den Augen und fühlte nach, ob er schon durchdrehte. Er spürte Stärke und Klugheit rasend schnell wachsen.
Jetzt geht es ihm an den Kragen.
Spinnst du? Mathis, jetzt setz dich hin und beruhige dich. Es war nur ein kleines Stück, davon wirst du nicht sterben.
Setz du dich auch hin. Ich erzähl dir von der Schnepfe, die Blei in den Flügel gekriegt hat.
Was soll das sein? Ein Hirngespinst?
Setz dich hin, habe ich gesagt. Jetzt befehl ich. Das muss auch mal sein.
Dann erzähl mal.
Die Schnepfe und ich,
Verstehst du? Und sie liegt jetzt unter dem Stein. Aber das ändert nichts. Sie fliegt irgendwie noch über das Haus. Irgendwie. Verstehst du? Die Schnepfe und ich. Irgendwie. Und das wird immer so bleiben.
Du und die Schnepfe.
Warum sagst du sowas? Es macht keinen Unterschied, ob was unter dem Stein liegt oder nicht unter dem Stein liegt.
Ja.
Warum sagst du ja?
Nein.
Ich sterbe nicht.
Ach, du willst mich umbringen. Musst du dich wohl benehmen, Dummkopf?
Jürgen nahm die Trinkflasche und schüttete Mattes das Wasser ins Gesicht.
Jetzt ist hier Schluss mit Unsinn.
Der sank sofort zusammen wie ein nasser Sack, voller Scham und Reue.
Was habe ich getan?
Dir was eingebildet hast du. Was vom Pilz gegessen und dich aufgeführt wie ein Dummkopf.
Das macht nichts. Hauptsache, du lebst.
Schon gut.
Anna und Inga. Habe ich dir schon von denen erzählt, Jürgen?
Nein. Wer ist das?
Mädchen.
So viel war mir klar.
Die habe ich gerudert. Wir waren auf einer Insel. Das ganze Dorf hat zugesehen, wie wir an Land gegangen sind.
Na, das war ja was.
Kann ich dich was fragen, Jürgen?
Hast du vorhin schon. Und ich habe nichts verstanden. Aber frag ruhig.
Was ich wissen wollte, denkst du mitten in der Woche an Mädchen?
Klar tue ich das.
Ja, wenn das so ist.
Mattes ging nicht mehr mit in den Wald. Für Jürgen war er eher ein Klotz am Bein. Den Fährdienst nahm er auch nicht wieder auf.
Was wird aus mir?
Untätig strich er herum. Aber dann kam an einem Tag das Mädchen vom Rübenacker geradewegs von der Straße herauf.
Hallo, Mattes.
Seid ihr kein Liebespaar mehr?
Wer?
Na, du und er.
Woran willst du das sehen? Man läuft ja nicht die ganze Zeit Arm in Arm rum.
Hm.
Aber du hast recht. Mit uns ist Schluss. Darum musst du doch nicht so entsetzt schauen. Sowas kommt und geht eben.
Gibt es denn einen neuen?
Nein, eigentlich nicht.
Oh.
Ich komme wegen dem Holzfäller, der hier wohnt. Aber um die Tageszeit ist er vielleicht nicht da?
Das Mädchen ging ins Haus, um mit Hege zu sprechen. Mattes stellte sich so, dass sie auf dem Rückweg wieder an ihm vorbeikommen musste.
Ah, hier bist du jetzt. Lauerst einem auf.
Darf ich dich ein Stück bringen? Nur bis zur Straße?
Klar.
Ich hab gedacht, wo du keinen Liebsten hast.
Eigentlich, habe ich gesagt. Da ist schon wer. So ein bisschen.
Oh.
Was ist? Kommst du nicht mit?
Flache Steine sind zum Draufsitzen.
Einfach so setzte sich das Mädchen neben ihn auf den großen flachen Stein, der am Wegesrand lag.
Findest du, das habe ich klug gesagt?
Was denn?
Das mit dem flachen Stein?
Oh, bist du auch so einer? Für sowas habe ich keine Zeit.
Hab nicht gewusst, dass das falsch ist. Die waren nicht so die anderen.
Die anderen? Wer soll denn das sein?
Anna und Inga. Von denen hast du sicher gehört. Wir waren auf dem See und haben einen ganzen Tag lang miteinander geredet. Und die waren nicht so.
Du, Mattes.
Ja?
Man weiß einfach nicht, wie man mit dir reden soll.
Dabei strich sie ihm über die Wange. Und dann ging sie tatsächlich. Alles war wieder gut gemacht. Lange noch saß Mattes auf dem Stein. Und dann der Blitz, der alle Knoten zerschlug. Urplötzlich war klar, was er zu tun hatte. Das war der Ausweg aus der Ratlosigkeit, die ihn wochenlang gequält hatte.
Das muss ich schaffen.
Aber leicht war das nicht.
Hege.
Was ist, Mathis?
Jetzt musst du dich entscheiden, mit wem du später zusammen sein willst. Mit Jürgen oder mir?
Da gibt's nichts Neues. Du weißt selbst, mit wem.
Bist du sicher, dass sich das auch nicht mehr ändert?
So sicher, wie ich hier sitze. Gott sei Dank.
Wenn das so ist.
Du musst mir das gönnen, Mathis.
Ja. Gönnen.
Jetzt ist es also abgemacht. Aber hart ist das. Ich darf keine Angst haben.
Machst du dir neue Ruder?
Habe ich schon lange gewollt.
Willst du wieder als Fährmann gehen?
Werde ich wohl.
Gut so.
Sein Plan musste geheim bleiben, sonst würden die beiden ihn daran hindern. Ruhiges Wetter, Windstille auf dem See, das war die einzige Bedingung, die Mathis sich für seine Prüfung gestellt hatte.
So wird sich entscheiden, was aus mir wird.
Doch tagelang wehte jetzt ein kräftiger Herbstwind. Wenn Mathis das am Morgen sah, löste sich immer eine Kralle von seiner Brust. Noch ein Tag Aufschub. Insgeheim wünschte er sich, der Wind würde weiter wehen.
Ich und die Schnepfe. Irgendwie.
Hast du wieder am Boot gearbeitet?
Ja, alles ist bereit.
Gut.
Morgen fahre ich wieder raus. Das heißt, außer wenn zu viel Wind ist. Das Boot ist durch und durch morsch. Am Ende tritt noch wer durch den Boden, wenn er nicht aufpasst.
Aber das ist auch bei ruhigem Wetter gefährlich, oder?
Ich kenne mein Boot gut genug.
Bist du sicher? Ich will nicht, dass du im See landest.
Keine Sorge, Hege. Ich weiß, was ich kann und was nicht.
Trotzdem. Ich glaube, Jürgen soll entscheiden, ob das Boot sicher ist. Wenn er sagt, es geht nicht, lässt du's.
Jürgen, das schaffe ich ohne ihn. Alles. Hol ihn bloß nicht. Wenn du mit dem ankommst, mache ich was Schlimmes.
Nein, ich...
Dann zeige ich's ihm.
Jetzt mal mit der Ruhe. Jürgen ist ein guter Kerl. Er hat dir gar nichts getan.
Das Wetter entscheidet.
Das Wetter?
Ja, hörst du doch. Der Wind und das Wetter. Glaubst du, ich denke gar nicht?
Natürlich denkst du und viel. Wir haben alle viel zu denken bekommen bei dem, was passiert ist.
Wie bist du nur so geworden?
Wie denn?
So. Na, so wie du jetzt bist. Ich erkenne dich nicht wieder.
Das weißt du doch. Und ich hab dich deswegen auch mal umarmt, Mathis. Mir geht es gut.
Dann geh mal ruhig zu Jürgen.
Genau.
Mathis blieb allein zurück. Er hörte den willkommenen Wind und in der Dachkammer Hege und Jürgen reden.
Wird man vielleicht erst klug, wenn es zu spät ist?
Kein Hauch.
In der Nacht hatte der Wind aufgehört. Und Mathis hatte nicht im Bett bleiben können. Ja, spiegelglatt lag der See da, im Mondlicht viel größer als je zuvor.
Es ist gar nicht sicher, wie es mit dem Boot ausgeht.
Es liegt nicht mehr an mir. Ich habe es aus der Hand gegeben. Mein ganzes Leben.
Er ging über die Lichtung zurück ins Haus, kroch wieder ins Bett. An Schlaf war nicht zu denken.
Grund. Grasgrund, Sandgrund, Matsch, Steingrund. Komme ich dorthin?
Was ist denn mit dir? Sag schon.
Ich denke mich fast kaputt.
Wenn's mehr nicht ist.
Ab heute gehe ich wieder als Fährmann.
Das ist gut. Wirklich gut. Ach so, du hast mal gesagt, das Boot ist morsch.
Ist nicht weiter schlimm.
Schau noch mal gut nach. Und wenn's gefährlich ist...
Bei Windstille nicht, habe ich gesagt.
Das ist es heute. Aber schau nach. Ich mach dir heute keine Brote. Wenn du Hunger kriegst, komm einfach hoch.
Ja.
Und dann musste er gehen. Es war hart, so gehen zu müssen. Wortlos.
Ist noch was?
Nein.
Er musste sich losreißen.
Nicht hinsehen.
Weil er auf der Ruderbank saß, hatte er die ganze Zeit vor Augen, was er verließ. aber denken musste er ein bisschen. Die Prüfung wäre unmöglich, könnte er schwimmen. An den neuen dicken Rudern würde er sich gut festhalten können, wenn das Boot unter ihm versank. Aber erst musste er weit von allen Ufern entfernt sein. Unvermittelt hob er die Ruder. Was war?
Hier ist es. Jetzt ist es soweit, Hege.
Schnell fand er die morsche Stelle unter den Trittbrettern. Gleich kam das Wasser.
Wer macht das, was ich gerade mache? Das bin nicht ich.
Unter jedem Arm ein großes Ruder, saß er zitternd am Boden. Das Boot füllte sich schnell.
Jetzt wird sich zeigen, was richtig ist.
Durchgefault und vollgesogen, glitt es unter ihm in die Tiefe. Er strampelte los und ruderte mit den Armen. Wie rasend grub er sich durchs Wasser. Das durfte er. Es gehörte zum Plan. In seinem Rücken stieg unterdessen eine Wolkenwand über den Horizont. Mattes bemerkte es nicht. Er hatte genug damit zu tun, nicht von den Rudern abzurutschen. Er war immer noch ungefähr gleich weit vom Land entfernt wie anfangs. Auf einmal sah er es kommen.
Hege!
Schon wühlte der Wind weiße Schaumkrönchen auf. Gleich würde ihm das Wasser in den Mund schlagen und ihm die Luft nehmen. Dann würden ihm schnell die Ruder entgleiten. In seiner tiefen Verlorenheit rief er sinnlos:
Mattes.
Die Vögel. Hörspiel nach dem Roman von Tarjei Vesaas. Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Es sprachen Mattis, Jens Wawritschek, Hege, Valerie Ceplanova, Jörgen, Thomas Leubel und Stembele Menk als Erzählerin. Sowie Martin Engler, Jenny König, Svenja Liesau, Anne Müller, Thilo Nest, Jörg Pose, Svetlana Schönfeld und Timo Weißschnur. Ton und Technik Andreas Stoffels, Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz Felix Lehmann. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.